So, guten Morgen.
Es geht weiter, nächstes Thema. In MPVD2, Hashing. Worum geht es bei Hashing? Wir haben uns ja schon mehrfach damit beschäftigt, wie man aus einer Menge von Elementen möglichst schnell Elemente finden kann, von denen man weiß oder vermutet, dass sie in der Menge vorhanden sind. Ja, im größten Sinne ist das die zentrale Aufgabe von Datenstrukturen. Wir arbeiten mit einer Menge von Elementen, die legen wir die Speicher an oder ab und dann suchen wir bestimmte Elemente auf der Folge von Elementen, die wir den Speicher abgelegt haben.
Und eine Methode, das zu tun, war zum Beispiel, die Elemente zu sortieren, in den Baum abzulegen und dann in den Baum schnell zu finden. Eine andere Möglichkeit, Elemente zu suchen, ist einfach alle Elemente der Folge abzulaufen. Wir haben beide Verfahren stehen hier mal auf der Folie, da eine lineare Suche, wenn ich alle Elemente einfach anschaue und übersuche, ob das das Element ist, das ich suche, die Form wovon hängt. Und wenn ich vorher sortiere, dann kann ich nachher auf Elemente zugreifen, eben durch das Laufen in den Baum mit Aufwand O von Log N, wenn ich es erreicht habe, einen Baum zu bauen, der die Höhe Log N hat. Ja, wir haben gesehen, das ist eigentlich immer möglich. Und dann hat man eben einmal den Aufwand N Log N, um die Elemente zu sortieren, und danach kann man den Log N Elemente finden. Und dann haben wir noch gesehen, würden wir die Übung hier nicht machen. Und diese Verfahren heißen Hash-Verfahren. Das Prinzip ist sehr ähnlich zu dem Sortieren von Werten, für die wir den Wertebereich kennen. Das sind also Werte, die gespeichert werden sollen, und dann gibt es eine Hash-Funktion. Und diese Hash-Funktion bildet ab von Schlüsselwerten auf Positionen im Speicher. Wir nehmen uns also ein Array, ja, wir legen die Größe des Array-Tags, und dann gibt es eine Funktion,
Das ist der gesamte Trick und die Komplikation kommt von da. Ja, also das ist das Verfahren. Ich habe, sagen wir mal, Namen als Werte und dann gibt es eine schlaue Funktion, die für jeden Namen einen Index wählt. Ja, und wenn ich dann eine Person rufe mit dem Namen Müller, dann bilde ich einfach die Hash-Funktion von Müller. Das liefert mir eine Zahl, 2723. Dann gucke ich an der Stelle 2723 im Array nach. Und da steht der Eintrag der zu Müller gehört. Ja, und irgendwie ist klar, die Probleme, mit denen wir uns dann heute auseinandersetzen müssen, sind erstens, wie sind solche Funktionen aufgebaut, wie bildet man solche Funktionen? Und zweitens, so einfach wird es nicht sein. Hier nochmal der Hinweis darauf, das gilt aber auch jetzt grundsätzlich immer. Wir müssen in der Tabelle nicht direkt die Werte speichern, das werden wir auch in den meisten Datensätzen nicht. Ja, sondern wir haben diese Schlüsselwerte, diese Keys, daraus berechnen wir Werte, daraus berechnen wir Indizes mit der Hash-Funktion. Ja, und in diesem Array speichern wir dann Referenzen auf die Daten. Ja, das heißt, die Datensätze sind irgendwo im Speicher angelegt, es ist letztlich egal, wie die angelegt sind, und dann brauchen wir zusätzliche Hash-Funktion, um schnell den Eintrag Müller zu finden. Ja, und das ist eine Tabelle, das ist ein Array, und da stehen nur Referenzen drin auf die eigentlichen Datensätze. So, hier nochmal etwas mit mehr Text und etwas formaler. Ja, wir verwenden Werte, anderes Wort ist Schlüssel oder auf Englisch eben Key, um den Index zu berechnen. Ja, und das ist die Ähnlichkeit zu dem schon angesprochenen digitalen Sortieren, wo wir auch versucht haben, schon aus den Werten, die wir sortieren, direkt den Ort in der Sortierung zu finden. Ja, der Unterschied hier ist, wir versuchen nicht zu sortieren. Ja, wir versuchen nur eine Funktion zu finden, die direkt von Schlüsseln auf Indizes abbildet. Das, was dabei rauskommt, ist dann eben nicht sortiert, aber es liefert uns einen schnellen Zugriff, wenn wir mit einem Schlüssel wissen wollen, ob wir so ein Element haben. Diese Hash-Funktion, die heißt hier dann in den Folien auch in der Übung hoffentlich immer H. Ja, und die bildet ab von der Menge der Schlüssel K auf die Menge der Indizes I. Und die Strategie ist diese Funktion, die verwenden wir dann gleich nicht nur zum Suchen von Elementen, also wie, wo ist der Eintrag Müller gespeichert, sondern die verwenden wir gleichermaßen zum Einfügen von Elementen. Ja, daher muss man auch nicht sortieren. Wenn wir also den Eintrag Müller zum ersten Mal sehen und einfügen wollen, dann bestimmen wir mit der Hash-Funktion den Index und tragen den Eintrag für Müller an der Stelle ein, die die Hash-Funktion zurückgibt. Und wenn wir dann irgendwann später mal den Eintrag Müller suchen, bestimmen wir wieder mit der Hash-Funktion den Index von Müller und schauen an der Stelle nach. So, jetzt haben wir uns Gedanken darüber zu machen, wie so eine Hash-Funktion idealerweise aussieht. Und klar, eine gute Hash-Funktion hat die Eigenschaft, dass die Schlüssel, in meinem Beispiel hier die Namen, zu einer gleichmäßigen Verteilung auf die Indizes führen. Ja, also wenn ich eine Liste mit tausend Namen habe, und eine Tabelle, mit 1000 Einträgen anlege, dann hätte ich gern, dass meine Hash-Funktion diese 1000 Namen auf 1000 verschiedene Indizes abbildet. Ja, also ideal wäre eine direktive Abbildung. Für jeden Schlüssel, für jedes Key dann spricht man von einer Kollision. Ja, und das ist das große Thema beim Hashing oder die große Schwierigkeit. Wie geht man mit diesen Kollisionen um? Also die Hash-Funktionen soll die Eigenschaft haben, dass verschiedene Schlüssel auf die gleiche Stelle in diesem Array abgebildet werden, den gleichen Index bekommen. Hier ist noch ein Begriff, den wir brauchen, der Füllfaktor. Und das ist das Verhältnis der verschiedenen Schlüssel, N, also in meinem Beispiel die verschiedenen Namen,
Mutter, Kind und so weiter, zur Größe der Hash-Tabelle. Also wie viele Einträge in der Hash-Tabelle sehen wir vor, das heißt hier groß N.
Ja, und klein n durch groß M ist der Füllfaktor, klein a. Ja, könnte ja so sein, dass wir versuchen, 1000 Namen in der Tabelle mit 100 Einträgen zu herrschen, dann ist völlig klar, also dann ist der Füllfaktor hier 1000 Einträge, entweder 1000, 100 Plätze, entweder 100, dann ist der Füllfaktor 10, das heißt, wir belegen eigentlich jeden Index mit 10 Schlüsseln. Typischerweise macht man es eher andersrum. Ja, wenn wir 1000 Namen haben, dann sehen wir mindestens 1000 Indizes vor, vielleicht sogar 10.000. Ja. Für 10.000 hätten wir dann einen Füllfaktor von 0,1. Und dann würde man langsam die Hoffnung geben, dass man die Hash-Funktion so wählen kann, dass es keine Kollision gibt. Oder zumindest sehr wenig Kollision. Ja, und dieser Begriff Kollision, also die Analyse einer Hash-Funktion, wie viele Kollisionen es gibt, die muss jetzt immer sehen, Füllfaktor. Wenn ich zum Beispiel nur 100 Einträge habe für 1000 Schlüssel, Füllfaktor 10, dann habe ich mindestens 10, dann habe ich im Idealfall 10 Kollisionen pro Eintrag. Ja, besser kann es ja nicht sein. Es muss Kollisionen geben. Während wenn ich 10.000 Einträge habe, 10.000 Plätze habe für 1000 Einträge, Füllfaktor 0,1, dann habe ich eine Chance, dass es gar keine Kollision gibt. So, wie löst man jetzt diese Kollision auf?
Die einfachste Möglichkeit ist die Listenlösung. Ja, genau das, was wir beim letzten Mal gemacht haben, das hängen wir jetzt in die Hash-Tabelle rein. Wir wissen also, es wird wohl Kollisionen geben, also legen wir nicht nur eine Hash-Tabelle an, sondern hinter jedem Eintrag in der Hash-Tabelle steht eine Liste. Ja, einfach verkettet, mit Kopfzeiger, ohne Kopfzeiger, zyklisch verkettet, kann man machen, wie man möchte. Ja, aber auf jeden Fall hängt dahinter eine Liste. Und dann kann ich in diesen Listen all die Elemente eintragen, die von der Hash-Funktion auf den entsprechenden Platz in der Liste eingetragen werden. Ja, also die Hash-Funktion bildet hier ab, das ist mal die D, K7 und K2, beide auf dieses Element, das ist eine Kollision, macht aber nichts. Ja. Das erste Element, das hier eingetragen worden ist, ist K2 und dann kann ich hinter dem Kopfelement eintragen, K7 in konstanter Zeit. Ja, diese Kollisionsauflösung durch Verkettung, das heißt Chaining im Englischen, die hat die schöne Eigenschaft, dass man eintragen in die Hash-Tabelle immer konstanter Aufwand. Dass das Eintrag in die Hash-Tabelle immer konstanten Aufwand hat. Ja, die Berechnung der Hash-Funktion hat konstanten Aufwand. Und wenn ich die Elemente hier direkt hinter dem Kopfelement einfüge, hat das auch konstanten Aufwand. Die Hash-Tabelle liefert mir den Index in dieser Tabelle auf das Kopfelement, dann füge ich hinter dem Kopfelement ein, das hatten wir letztes Mal uns angeschaut, dass da Konstanten sind. Ja, das Einfügen hätte also konstanten Aufwand in die Tabelle, aber ganz so einfach ist es nicht, damit beschäftigen wir uns noch nicht so weit, dann brauchen wir noch ein paar Werkzeuge aus der Statistik, um uns das genauer anzuschauen. Die Frage ist dann, wie schnell kann ich jetzt auf Elemente zugreifen? Weil der Zugriff auf ein Element ist jetzt nicht mehr nur noch das Ausführen der Hash-Funktion, sondern es ist das Ausführen der Hash-Funktion. Nehmen wir mal an, ich suche K2. Ja, dann wenn ich die Hash-Funktion auf K2
einfacher, der kleiner zu wählen, als die Menge der Schlüssel. Ja, ich lege ja ohnehin hinter den Einträgen der Hash-Tabelle Listen an. Da kann ich beliebig viele Elemente reintun. Das heißt, die Hash-Tabelle kann durchaus deutlich kleiner sein als die Anzahl der Schlüssel. Und um einfach mal ein bisschen vorweg zu plaudern, Hash-Funktionen sind nicht nur für diesen Zweck geeignet. Ja, es gibt eine ganze Reihe von Hash-Funktionen auch. Und Hash-Funktionen haben sich viele Dinge auch in der Informatik entwickelt, zum Beispiel die Signatur. Ja, also die digitale Signatur ist letztlich ein Hash. Die digitale Signatur ordnet eine große Menge von Daten einen relativ kurzen Ausdruck zu. Ja, also zum Beispiel, ich nehme ein ganzes PDF-Dokument und was ich dann eigentlich mache, ist, ich hash das in eine Tabelle, die sagen wir mal 1024 Bit hat. Ja, oder 256 Bit oder sowas. Ja, das heißt, ich kriege einfach eine Zahl oder eine Bitfolge. Traditionell in der Informatik wäre das was gewesen, was ich zum Hashing verwende, also zum Finden der Daten. Jetzt sagt man, das ist eine Funktion, die einfach aus einer großen Menge von Daten und einer kleinen Menge von Daten macht, und das verwende ich als Signatur. Also die meisten Signaturverfahren haben sich aus Hashing-Verfahren ergeben, und statistisch müssen sie auch ähnliche Eigenschaften haben. Was wir ja haben wollen, ist eine digitale Signatur, ist, dass zwei beliebige PDF-Dokumente mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zwei verschiedene Signaturen erzeugen. Ja, wenn wir ein Signaturverfahren hätten, ja, also um elektronische Signaturen zu machen, zu beweisen, dass irgendein Dokument das Dokument ist, nicht ein anderes Dokument. Und mein Signaturverfahren erzeugt mit großer Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte Gruppe von Dokumenten immer die gleiche Signatur, dann ist das Signaturverfahren unbrauchbar. Ja, und gleichermaßen ist ein Hash-Verfahren unbrauchbar, wenn es hier für eine große Teilmenge der Schlüssel immer den gleichen Hash erzeugt, immer den gleichen Index erzeugt. Dann gehe ich nämlich nur einen Index hier in eine lange Liste und das Suchen ist nicht mehr effizient. Ja, also die Eigenschaften von Hash-Verfahren und von digitalen Signaturen sind im Grunde die gleichen. Hier nochmal, was wir Eigenschaften wollen für die Hash-Funktion haben. Wie gesagt, gleichmäßige Streuung, das gilt genau für die digitalen Signaturen. Gleichmäßige Streuung der Schlüssel auf dem Index, ja, möglichst wenig Kollision. Und schnelle Rechenbarkeit. Und natürlich lässt sich eine komplexe Hash-Funktion finden, die schöne Eigenschaften hat, die ist dann aber teuer auszurechnen. Was wir gerne hätten, ist die Hash-Funktion sehr einfach auszurechnen. Und darauf achtet man dann allgemein, die Hash-Funktionen, die in der Praxis eingesetzt werden, die lassen sich meistens beschreiben durch elementare Arithmetik, ja, auf der CPU, Shift, Tag und solche Sachen. Und für die Art der Schlüssel verwenden wir meistens verschiedene Hash-Funktionen. Ja, je nach Typ, das können Ganzzahlen sein, 3,2 Eigenschaften und auch je nach statistischen Eigenschaften der Schlüsselmenge. Ja, wenn wir was wissen über die Verteilung der Schlüssel im Wertebereich, dann kann man das ausnutzen und dafür sorgen, dass die Hash-Funktion gleichmäßiger wird als Array. So, für den Moment und für heute und hier verwenden wir zwei Hash-Funktionen, schauen wir uns zwei Arten von Hash-Funktionen an, das sind die multiplikativen und die modularen. Ja, und die schauen wir jetzt mal an. die multiplikative Methode. Ganz gemütlich erstmal, die allereinfachste wäre folgende Situation. Wir kennen unseren Schlüsselbereich. Wir wissen, es gibt einen minimalen Schlüssel hier und es gibt einen maximalen Schlüssel. Ja, und dieses Intervall zwischen dem minimalen und dem maximalen Schlüssel wird einfach abgebildet auf einem Indexbereich, der geht von 0 bis 10. Ja, das wäre also die Multiplikation einfach mit einer Zahl. Und wenn die Schlüssel gleichmäßig verteilt sind, dann kriegt man auch, wenn die Schlüssel in diesem Intervall neben des Max gleichmäßig verteilt sind, dann kriegt man auch eine gleichmäßige Verteilung vom Indexbereich. Ja, das ist im Grunde so die Idee von Kaunsdorf. Und klar, so einfach ist es meistens nicht. Hier ist mal ein Beispiel. Gleichkommazahlen zwischen 0 und 1 werden abgebildet auf einen Indexbereich 0 bis 96. Ja, das heißt, die Hash-Funktion hier einfach, wir wissen, die Zahlen liegen zwischen 0 und 1, sagen wir mal ausschließlich hier ein. Ja, dann kann ich einfach diese Gleichkommazahl mit 97 multiplizieren und dann die Stellen vor dem Komma nehmen und dann habe ich meine Hash-Funktion. Also ist ziemlich klar, was dabei passiert. Ja, meistens sehe ich schon, was da rauskommt, wenn ich mir die letzten zwei, die ersten zwei Nachkommastellen dieser Zahl anschaue. Ja, hier hat man drei Dimensionen in der Tabelle, die 17, die 53, die 76. Und wenn man möchte, kann man das so formulieren oder folgendes feststellen. Im Wesentlichen guckt man sich die ersten zwei Nachkommastellen an. Also die ersten zwei Nachkommastellen dieser Zahl ergeben im Wesentlichen den Index, das ist jetzt also 97 multipliziert, klar, wie der Nachschub wird, wie man es mal rein, dann ist viel. Das heißt, von diesen Zahlen, die sie vorliegen, werden nur zwei Stellen verwendet, um den Hash-Wert zu berechnen. Wenn es jetzt Folgerungen gibt, ja, also wenn es, sagen wir mal, in der Mitte des Intervalls um die 0,5 viele Werte gibt, dann gibt es Kollision. Ja, und ganz allgemein kann man sagen, es ist immer eine schlechte Idee, wenn man von den Schlüsseln nur einen Teil der Stellen nutzt. Ja, hier nutzen wir nur die ersten Nachkommastellen. Das heißt, obwohl die Zahlen alle verschieden sind, kann es zu Häufungen kommen, wenn sich in einem Teil der Stellen Häufungen bilden. Ja, also wenn es Häufungen gibt in den ersten zwei Nachkommastellen, dann ist meine Hash-Funktion schlecht. Ja, und deswegen hat man sich folgendes Vorgehen für die multiplikative Methode überlegt, die dafür sorgt, also dieses Vorgehen sorgt dafür, dass man möglichst unabhängig ist von den Häufungen und an welchen Stellen sie auftreten, in den Stellen der Zahlen. Dazu werden die Schlüssel zunächst mit einer Konstanten multipliziert, ja, und zwar zwischen 0 und 1. Und dann entfernt man den ganzzahligen Teil und multipliziert den Rest mit der Tabelle. Ja, hier ist das mal hingeschrieben in so einer informellen Notation. Man nimmt den Schlüssel K, multipliziert ihn mit A, schaut sich den Rest an, der beim Teilen mit 1 entsteht, das sind genau die Nachkommastellen. Und multipliziert dann diese Zahl, die Nachkommastellen, die jetzt eine Zahl zwischen 0 und 1 und multipliziert diese Zahl mit n, der Größe des L, und nimmt davon die Ganzzahl in Teil. Ja, und da hat man beobachtet, dass die Gleichmäßigkeit relativ unabhängig ist von der Größe des Arrays und auch mehr oder weniger unabhängig von A, diesem Faktor. Und bevor ich auf den oberen Teil eingehe,
möchte ich gerne den unteren Punkt nur nochmal nennen. In empirischen Untersuchungen hat man versucht, für das A eine möglichst günstige Größe zu finden und einfach durch Statistik, ja, durch Ausprobieren, hat man gefunden, dass das Ding der goldene Schnitt ein vernünftiger Faktor ist.
So, und das möchte ich mal implementieren und mal zeigen, wie das so aussieht. Dazu habe ich schon mal relativ viel vorbereitet. Was ich hier vorbereitet habe, ist ein kleines Programm, von dem wir auch nicht alles verstehen müssen, aber was es tut ist, es liest die Dateien in den Text und speichert die Wörter, die in dem Text vorkommen, einzeln ab, und zwar in einem in dieser Variable. ArrayList.
Ja, da sind also die einzelnen Wörter des Textes drin.
Ja, und das Einlesen passiert hier. Dieses Feld ArrayList wird vereinbart und dann wird den Wörtern ja, auf diesem Typ ArrayList ist so eine Funktion add vereinbart und
da werden die einzelnen Wörter reingeschrieben. Ja, und ich verwende hier so eine Hilfsdatei, String Tokenizer, die nimmt einzelne Zeilen aus der Datei und zerlegt das Ding in einzelne Wörter.
Ja, und der Kram drumherum ist für das Einlesen von Dateien zuständig und darauf möchte ich jetzt nicht näher eingehen. Jedenfalls, was diese Methode macht, der übergibt man einen Dateinamen
und die Annahme ist, dass eine ASCII-Datei und die liest in dieses Feld
Words die ganzen einzelnen Wörter ein. Wird dann diese Read-Funktion aufgerufen mit dem ersten Parameter, der übergeben wird. So, und dann habe ich hier eine Routine, die heißt Cache and Count.
Diese Cache and Count-Methode, die legt jetzt also eine Cache-Tabelle an, der größte TS, und die zählt, wie oft die verschiedenen Werte, die ich hier hashe, und das werden die Wörter sein, wie oft die der Index vorkommen. Ja, ich hole also aus diesem Feld der Wörter,
ich laufe also über alle Wörter, die ich gefunden habe in der Datei, hol mir hier jeweils ein einzelnes Wort raus, baue aus dem Wort eine Zahl, indem ich die ASCII-Werte einfach aufaddiere und dann hashe ich diese Zahl Das ist jetzt das K, ja, in der Hash-Tabelle der Größe TS. Das gibt mir einen Index
und dieses Index T.
Das heißt, in der Variable Count steht nachher für jeden Index in der Hash-Tabelle, wie oft ist der vorgekommen. Ja, wenn das 1 ist, ist es einmal vorgekommen, wenn es 0 ist, ist es gar nicht vorgekommen und ansonsten fehlt die Zahl der Kollision. Und dann gebe ich mir hier noch diese Zählung aus, und zwar grafisch. Ja, ich mache einfach so ein Balkendiagramm aus den verschiedenen Counts. So. Alles, was wir jetzt hier noch brauchen, ist eine Hash-Funktion. Und als Hash-Funktion nehme ich jetzt mal das, was wir da auf der Folie hatten. Ja, wir nehmen den Schlüssel, multiplizieren mit einer Ganzzahl der Konstanten und dafür nehme ich das Feeling oder den Schnitt. Dann bestimmen wir uns von der Zahl die Nachkommastellen und multiplizieren den Teil mit der Breite dieses Arrays. Ja, ich habe hier schon mal das Phi vorbereitet. Hier als Klassenvariable, das soll das Phi sein und hier wird es ausgerechnet. Das kann man natürlich auch anders machen, muss nicht dynamisch sein. Jedenfalls nehmen wir diesen Schlüssel K, wandeln den um in den Gleichformatschlüssel, multiplizieren mit der Konstante Phi . Davon brauchen wir jetzt die Nachkommastellen. Ja, das mache ich hier so, indem ich einfach die Stellen vor dem Komma abziehe. Ja, also diese Floor-Funktion liefert den kleinsten die größten Ganzzahl legen wir kleiner im Vergleich der Gleichkommazahl. Ja, also den Ganzzahlteil, die Stellen vor dem Komma. Wenn ich das abziehe, bleiben nur noch die Stellen nach dem Komma übrig. Und jetzt multiplizieren wir mit der Breite dieses Arrays. Ja, und davon brauchen wir jetzt wieder den ganzzahligen Anteil und der wird zurückgegeben. Ja, so würde man niemals eine Hash-Funktion implementieren in der Praxis. Ich hatte ja schon gesagt, was man versucht, ist prozessornahe Funktionen zu verwenden, wie zum Beispiel Shift und Add und so weiter. Und das habe ich auch nicht getan. Ja, und ich komme gleich drauf, wie man das besser machen kann. Aber jetzt einfach mal, um das abzuimplementieren, was auf der Folie steht, das stand auf der Folie. Ja. Und jetzt können wir mal gucken, was passiert. Also erstmal zeige ich vielleicht diesen Text. Ja, einen mehr oder minder beliebigen deutschen Text, vielleicht nicht ganz beliebig, ja, ist wahrscheinlich im Vergleich zu einem Text, den man in der Zeitschrift findet, enthält dieser Text ein bisschen anderes Vokabular, aber ansonsten ist es einfach ein langer deutscher Text. Ja, und aus diesem Text werden dann die einzelnen Wörter geholt. Jetzt hier in der unteren Zeile nach, ein Wort jenes, ein Wort schönes, ein Wort kranken, ein Wort geizerreich, ein Wort und so weiter. Ja? Und diese Wörter werden
Für diese einzelnen Wörter werden Indizes berechnet mit einer Hash-Funktion. So, dem geben wir jetzt diesen Text und dann braucht es noch die Breite der Hash-Tabelle. Ja, versuchen wir mal 11. Und dann sieht das so aus. Ja, jedes Wort wird jetzt auf einen Index zwischen 0 und 10 abgebildet. Diese 30.000 Wörter erzeugen eben maximal 3921 Kollisionen. Da ist gar nicht so verkehrt, der Wert. Denn es ist klar, wir haben 30.000 Wörter, wir haben nur 11 Plätze in dieser Hash-Tabelle. Ja, und im idealen Fall, ich nehme mal die 10, da lässt sich es leichter rechnen. Ja, wir haben 30.000 Wörter, wir haben 10 Plätze in der Hash-Tabelle. Und diese 30.000 Wörter werden so auf die einzelnen Elemente in der Hash-Tabelle abgebildet, dass ein Maximum von 3.500 Kollisionen auftritt. Ja, der perfekte Fall wäre, es gibt jeweils 3.065 Kollisionen. Ja, also jedes Wort würde mit gleicher Wahrscheinlichkeit in einem von den 10 Hash-Indizes abgebildet werden. Ja, hier ist das Verhältnis schon wieder schon schlechter. Die Tabelle hat 100 Einträge. In einer idealen Welt würden die 30.000 Wörter gleichmäßig auf die 100 Einträge der Hash-Tabelle verteilt werden. Das heißt, es wären überall ungefähr 306 Kollisionen, ist aber nicht so. Ja, es gibt Indizes, die haben 864 Kollisionen, und es gibt dann dementsprechend andere Indizes, die haben deutlich weniger Kollisionen. Bei 1000 sind es jetzt auch nicht, so wie man sich das wünschen würde, 30 Kollisionen, sondern eben 617 Kollisionen im schlechtesten Fall und im besten Fall ganz wenige. Ja, und hier ganz interessant zu sehen, trotz Verzehnfachung des Feldes hat sich die Anzahl der Kollisionen im schlechtesten Fall nicht wirklich verbessert. Ja, und das ist der Effekt, den ich demonstrieren wollte.
Das Ganze ist jetzt relativ unabhängig davon, wie man
die Größe dieser Hash-Tabelle genau wählt. Ja, also dieses multiplikative Verfahren hat die Eigenschaft, dass die Breite des Arrays, also die Anzahl der Einträge, verhältnismäßig wenig Einfluss hat auf die Statistik. Ja, ich muss mir also keine Gedanken machen darüber, ob das jetzt gut ist, 100 Einträge zu wählen oder besser wäre, 128 Einträge zu wählen. Darüber lässt sich relativ wenig vorhersagen.
So, jetzt zum schnellen Berechnen.
Ja, diese Funktion kann man tatsächlich auch schnell berechnen. Dazu wählt man M dann als Zweierpotenz.
Ja, also die Anzahl der Einträge in dem Array, da wählt man eine Zweierpotenz. Und dann nimmt man W, die Wortbreite der Maschine.
Ja, also das hängt dann vom Prozessor ab.
Zum Beispiel 32 Bit. Ja, und wir nehmen weiterhin an, die Schlüssel, die wir verwenden, sind kleiner als ein Wort. Jetzt wählen wir A als grob der Form. S ist eine ungerade Ganzzahl, kleiner als die Wortbreite, und diese Zahl A zwischen 0 und 1, die wählen wir als S durch das
durch die Wortbreite. S durch das größte Wort, also 2W.
Ja, und jetzt ist die Frage, warum kann man das dann schnell berechnen? Jetzt gucken wir uns die Funktion nochmal an. Ja, so sieht die aus. Und was wir jetzt tun, ist uns mal zu überlegen, was passiert, wenn ich dieses K, das ich ja eigentlich mit A multiplizieren muss, nicht mit A multipliziere, sondern mit S. Ja, S war der Wert, den wir verwendet haben, um das A auszurechnen. Wir hatten gesagt, A ist S durch 2 hoch B. Ja, das heißt umgekehrt, wenn A S durch 2 hoch B ist, dann ist S einfach A mal 2 hoch B.
Ja, und wenn man jetzt also K mit S multipliziert,
statt mit A, dann bekomme ich den gleichen Wert raus,
also K mal A im Vergleich zu K mal S ist einfach nur verschieden um W ist.
Ja, denn A ist 2 hoch W mal größer als S. Ja, hätte ich K mit A multipliziert, dann würde einfach dieser Teil fehlen. Multipliziere ich K mit S, dann multipliziere ich eben zusätzlich noch mit diesem 2 hoch W. Und multiplizieren mit 2 hoch W ist nichts anderes als schieben um W ist.
Ja?
Also Multiplikation von K mit S ist identisch mit K zur Multiplikation von K mit A, nur dass das Ergebnis um W ist verschoben.
Also dieses Produkt von K und S
ergibt ein 2W breites Wort. Ja, bestehend aus einem höherwertigen und niederwertigen Wort.
Ja, und dieses Produkt K mal S ist es gegenüber K mal A einfach um ein Wort verschoben. So.
Das, was ich also hier erwartet hätte in dem unteren Wort, das steht jetzt hier. Oder in anderen Worten, hier stehen die Stellen vor dem Komma und hier stehen die Stellen nach dem Komma.
Vom Produkt K mal A. Ja, durch das Verschieben,
durch das Einführen dieses Faktors 2 hoch B, weiß ich, ich kriege ein Ergebnis, das ist um 2 hoch b verschoben.
Ja, die Zahl ist jetzt 2 hoch b mal größer und das führt dazu, dass die Stellen vor dem Komma
in diesem Wort stehen und die Stellen nach dem Komma in diesem Wort.
Ja, und die Idee für die Hash-Funktion
war jetzt genau die Stellen nach dem Komma zu nehmen. Das heißt, ich kann direkt in das zweite Wort schauen und von dort die vorderen Bits auslesen, je nachdem, wie viel ich brauche.
Ja, ich hatte gesagt, die Herstellerwelle hat Außenbreite, die eine Zweierpotenz ist. Das heißt, ich kann direkt hier in die Herstellerwelle treten. 5 Schritt breit ist die ersten 5 Schritts auf dem zweiten Wort auslesen. Denn das sind die Nachkommastellen. Ja, ich habe also mit Absicht bei der Multiplikation diesen Faktor eingeführt,
damit ich die Vorkommastellen und Nachkommastellen in 2 Wörter aufgeteilt.
Ja, und das ist eine sehr
effiziente Hash-Funktion. Das bedeutet nämlich, ich multipliziere meinen Schlüssel k einfach direkt mit dieser ungeraden Zahl, das ist eine Ganzzahlmultiplikation,
und dann kann ich den Hash-Wert direkt auslesen als die führenden Bits im zweiten Wort.
Ja, und so ist es auch an vielen Stellen implementiert. Also das heißt, der Preis für die Operation ist dann im Wesentlichen die Ganzzahlmultiplikation. So, das war's zur multiplikativen Methode. Was häufiger passiert, insbesondere auch dann, wenn man in diesen Bereich Security kommt, Signaturen, ist die modulare Methode. Die modulare Methode hat hier weniger damit zu tun, dass es sich schön in Modulen programmieren ließe, ja, und man Teile schön kappen kann, sondern hat damit zu tun, dass die Modulfunktion verwendet wird. Ja, wir nehmen an, die Schlüssel sind Ganzzahlen. Und dann ist die Hash-Tabelle einfach, oder die Hash-Funktion einfach gegeben durch der Schlüssel wird geteilt durch die Länge der Hash-Tabelle und der Wert der Hash-Funktion ist der Rest bei dieser Division. Das war's, nicht besonders kompliziert. Ja. Aber wir beschäftigen uns jetzt noch ein bisschen damit, oder beschäftigen uns gleich noch ein bisschen damit, wie man das am besten wählt, dieses M, denn jetzt ist es nicht mehr egal. Hier ist mal ein Beispiel, Zeichenketten, die Umwandlung. Ich hatte das schon gemacht im Code. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man Zeichenketten umwandelt in Schlüssel. Hier ist eine, wir nehmen die ASCII-Werte, hier mal Dezimal, das G, Dezimal 71 ASCII, das L, Dezimal 76 ASCII. Ja, die kann man jetzt einfach addieren. Und dann kriegt man eine Dezimalzahl und hier ist mal eine Hash-Funktion modulo 7 dargestellt. Ja, und die liefert für diese kurzen Zeichenketten eben verschiedene Indizes, zweimal die 0 und ansonsten verschiedene Werte. Hier ist eine andere Statistik.
Ja, also solche Statistiken zu bilden, ist nicht ungewöhnlich.
Also hier ist eine Hash-Funktion, hier sind verschiedene Faktoren, die hier in diesen Schlüssel mit eingehen. Und hier sind verschiedene Tabellenbreiten.
Ja, und da sieht man eben
einen schlechten und zwei gute Fälle. Ja, also diese Verteilung hier und hier, die sieht halbwegs vernünftig aus. Die Verteilung hier ist ein bisschen unglücklich. Ja, und das liegt daran, das werden wir uns vielleicht nochmal anschauen, dass diese Zahlen hier nicht teilerfremd sind. Hier ist mal ein kleineres Beispiel.
Man hat 25 Wörter, alle haben die Länge 3. Also werden Zeichen bei den 7 bis 8 kodiert. Also kriegt man Zahlen. Hat also 21 Bit Zahlen und die stehen hier direkt daneben, einmal Oktal und einmal Dezimal. Ja, also die gleichen Zahlen. Einmal im oktalen Zahlensystem und einmal im dezimalen Zahlensystem. Das mit dem Oktal ist jetzt nicht nur wieder reine Verwirrungstechnik, sondern wir schauen uns zwei Restfunktionen an. Einmal K-Nummer 64 und dann K-Nummer 31 und gucken uns an, welche Restfunktion ist besser. Besser heißt hier, welche erzeugt weniger Kollision. Ja, und eigentlich müsste es ja so sein, und klar wird es dann nicht sein, eigentlich müsste es ja so sein, dass die Herstellerin mit 64 Einschlägen weniger Kollisionen erzeugt, als die Herstellerin mit 31 Einschlägen. Ja, wir versuchen 25 Wörter, für 25 Wörter einen Index zu berechnen. In einem Fall müssen wir eine Tabelle mit 31 Einschlägen und im anderen Fall eine Tabelle mit 64 Einschlägen und schauen mal, was passiert. Also stellt uns die Frage, wie oft werden Wörter auf den gleichen Index abgebildet? Ja, das Oktale hat hier den Vorteil, dass man sehr schön die Reste bei der Division durch 64 teilen kann. Ja, was ist 64 im Oktalsystem? 100, genau, also 100. Ja, die eine Stelle, das sind die Werte von 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis 7. Dann eine 1 auf der zweiten Stelle im Oktalsystem ist eine 8. Und eine 1 auf der dritten Stelle ist eine 100. Das heißt, die Reste bei der Division durch 64 kann ich im Oktalsystem sofort wählen, sind die letzten beiden Stellen. Ja, die letzten beiden Stellen hier in diesem Oktalsystem sind die Reste beim Teilen durch 64. Natürlich im Oktalsystem. Ja. Hier sind die Reste dezimal dargestellt. Ja, das heißt, da hat ganz oben das erste Wort genau. Hat als letzte zwei Stellen im Oktalsystem die 67 und 67 Oktal ist 55 Dezimal. Ja? 6 mal 8, 48 plus 7 ist 55. So. Das heißt, diese Hashfunktion, Modulo 64, macht genau den Fehler, von dem wir vorhin schon mal geredet haben, nämlich, dass sie nur einen Teil der Zahlendarstellung verwendet. Ja, dieses Modulo 64, zumindest in der Darstellung im Oktalsystem, aber natürlich darf ich die wählen, wie jeder andere auch, ja, betrachtet nur die letzten beiden Stellen in der Zahlendarstellung. Und da stellen wir fest, da kommt es zu relativ vielen Kollisionen, wenn man nur die letzten beiden Stellen betrachtet. Ja, insgesamt hat man für die 31er Tabelle sogar weniger Kollisionen als für die 64er Tabelle. Ja, und ganz oft ist es eben so, und das hier ist ein Beispiel, dass man in Daten, die aus Anwendung kommen, eben Häufungen hat. Ja, hier zum Beispiel ein dreibuchstabiges Wort hat bestimmte Buchstaben am Ende, die häufiger sind als andere Buchstaben. Ja, das deutsche Alphabet hat eben mehr Gs und Ns und Rs und S als Y und G und X und so weiter. Ja, das heißt, es gibt Häufungen unter den Buchstaben. Wenn ich bei einem dreibuchstabigen Wort jetzt im Wesentlichen nur nach den letzten Buchstaben herrsche, dann muss ich erwarten, dass es gewisse Häufungen gibt.
möchte ja mit seiner Hash-Funktion keine Statistik über das Vorkommen von Buchstaben in Wörtern machen, sondern man möchte möglichst gleichmäßig verteilen über die Daten. Ja, und für diese Modus-Funktion ist eben wie an vielen anderen Stellen auch oft am günstigsten einen Primzahl-Modulus zu nehmen. Ja, damit, mit diesem Primzahl-Modulus erreicht man einfach, dass man alle Stellen bis zur Breite des Arrays gleichmäßig betrachtet. So.
Bisher haben wir für Kollisionen gesagt, er macht nicht zwischen einfach eine Liste rein und hängt die Liste hinter die Hash-Tabelle und fügen danach an die Liste. So macht man das ganz oft nicht. Sondern man wählt die Hash-Tabelle groß genug, sodass alle Schlüssel Platz finden können.
Nichtsdestotrotz kommt es zu Kollisionen. Ja, und was macht man also? Wenn man beim Einfügen die Hash-Funktion ausrechnet und an der Stelle, an der man einfügen möchte, ist schon was, dann läuft man eben von dort aus weiter zu einem anderen Eintrag, der hoffentlich leer ist. Und so weiter, bis man den leeren Eintrag gefunden hat. Ja, und bei der Suche macht man das Gleiche, man bestimmt die Hash-Funktion, kriegt einen Wert, schaut an der Stelle, ist das das Element, das ich suche, wenn nicht, laufe ich in der Hash-Tabelle so lange weiter, bis ich das Element gefunden habe. Das heißt, man muss sich damit auseinandersetzen, wie man bei einer Kollision einen anderen Index in der Hash-Tabelle kriegt. Das ist die sogenannte Kollisionsauflösung. Da gibt es verschiedene Verfahren. Das einfachste Verfahren ist lineares Sondieren. Und wir nehmen jetzt also an, wir haben die Hash-Funktion ausgerechnet für den Schlüssel und die liefert uns den Indexwert, der hat hier I0, aber I0 ist bereitgelegt. Ja, dann suchen wir also nach einem Ersatzplatz, der hat den Index I1. Und wenn der aufgelegt ist, dann geht man zum Index I2 und so weiter. Ja, und lineares Sondieren bedeutet, man bestimmt diese Folge so oder so. Ja, das kann man sich jetzt, kann man auf beide Weisen hinschreiben. Machen wir es mal hier. Wir starten also von dem Index I0. Und addieren J mal B.
Ja, und das heißt, wenn wir in die 0 keinen Platz gefunden haben, dann laufen wir bei B in die C weiter und schauen mal, ob es da geht.
Und wenn es da auch nicht geht, laufen wir wieder B Indexplätze weiter und schauen, ob es da geht. Und wenn es da nicht geht, laufen wir wieder B Plätze weiter und so weiter. Ja, eine wichtige Einschränkung ist,
B und M müssen Teilerfeld sein, damit ich nach und nach auch bei allen Indizes nachschaue. Ja, wenn B und M keinen gemeinsamen Teiler haben, heißt das, dass ich in diesem Ring mit den Elementen durch Vorwärtsspringen von B nach und nach bei allen Elementen vorbeikomme.
Hier ist es nochmal grafisch dargestellt.
Ja, ich fange bei I0 an, das ist schon belegt, dann springe ich B weiter, wie bei I1, dann springe ich nochmal B weiter, wie bei I2, springe ich nochmal B weiter, wie bei I3 und so weiter, bis ich den Platz gefunden habe. Jetzt ist Folgendes klar. Wenn ich das Unglück habe, dass ganz viele Schlüssel auf den gleichen Schlüsselwert abgebildet werden, I0, dann passiert mit diesen Schlüsseln auch mit allen Schlüsseln das Gleiche. Ja, der erste Schlüssel wird auf die 0 abgebildet, okay, da ist noch 2 fertig. Jetzt kommt noch ein Schlüssel, ein anderer Schlüssel, der wird aber auch auf die 0 abgebildet. Dann gehe ich hier B weiter, da ist vielleicht 3, dann kann ich da einfügen. Jetzt kommt der nächste Schlüssel. Der wird auch möglicherweise auf die 0 abgebildet. Dann laufe ich eben einmal weiter, nochmal weiter und dann kann ich einfügen. Und das nennt man eine primäre Häufung. Ja, wenn es also unter dem Schlüssel eine Häufung gibt, diese Schlüssel bilden auf den gleichen Indexwert ab, dann passiert hier immer das Gleiche. Ja, ich muss also immer wieder nachschauen. Immer wieder, wenn dieses D0 auftaucht, muss ich einmal B weitergehen, nochmal B weitergehen, nochmal B weitergehen. Ja. All diese Schlüssel versuchen sich zu verteilen auf die gleiche Teilmenge von Indizes. Nämlich D0 plus N mal D.
Was jetzt auch noch passieren kann, deswegen ist das lineare Sondieren so schlecht.
Die sogenannte sekundäre Häufung. Wenn es jetzt einen zweiten Schlüssel gibt, einen zweiten Schlüssel teilnehmen, und all diese Schlüssel werden hier auf I0 plus 2b abgebildet, erst haben also ganz viele Schlüssel, die wurden alle auf I0 abgebildet und haben hier I0, die 0 plus b, die 0 plus 2b, die 0 plus 3b und so weiter, alle nicht gemacht. Jetzt kommt ein zweiter Schlüsselhaufen und die werden alle auf die 0 plus 2b abgebildet. Da ist schon belegt, ja, weil nämlich durch dieses Sondieren von die 0 aus hier schon einer eingetragen worden. Jetzt ist also hier kein Platz und jetzt laufe ich auch wieder b weiter, da ist aber auch belegt.
Abgebildet werden, die den Abstand b oder ein Vielfaches von b haben. So, und deswegen hat man sich Gedanken gemacht, was man dagegen tun kann. Ja, eine einfache Technik ist quadratisches Sondieren. Statt also immer konstant b weiterzulaufen, macht man die Schritte immer größer. Ja, also im ersten Schritt läuft man 1 weiter, im zweiten Schritt 4, dann 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 und so weiter. Ja.
Das vermeidet sekundäre Häufung.
Denn was jetzt nicht mehr passieren kann,
jetzt, wenn ich hier beim Hashing auf ein Element stoße, das durch Sondieren schon gesetzt ist, dann mache ich als ersten Schritt einen anderen hier, als der von hier gekommen ist. Ja, dadurch, dass diese Abstände immer wachsen, kann es nicht sein, dass wenn ich beim ersten Mal Hashing auch so durch Sondieren bewegtes Element komme, dass ich dann durch das Sondieren auch wieder auf das gleiche belegte Element abgebildet werde.
Gleiche Strategie ist inkrementelles Sondieren. Ja, auch da sind die Inkremente nicht konstant, sondern werden selbst immer inkrementiert. Dadurch sind diese Intervalle nicht gleich von. Es kommt nicht zu sekundären Häufungen. Was man damit aber noch nicht gelöst hat, sind die primären Häufungen. Ja, wenn ich viele Schlüssel habe, die auf dem gleichen Index abgebildet werden, verwende ich immer das gleiche Verfahren, um diese Kollision aufzulösen. Das heißt, ich muss dann immer die gleiche Kette ablaufen. Und was man deswegen macht, und das wird eben auch in der Praxis so gemacht, ist sogenannte Double Hashing. Ja, also auch das Sondieren ist wieder ein Hashing. Ja, also der Schritt, den ich mache, um eine Kollision aufzulösen, der ist jetzt nicht unabhängig von dem Schlüssel, sondern der wird abhängig von dem Schlüssel durchgeführt. Werden also zwei verschiedene Schlüssel auf das gleiche Element abgebildet, dann sondiere ich jetzt für die zwei verschiedenen Schlüssel verschieden. Ja, das heißt, die Chance ist kleiner, dass ich, wenn das Element schon bewegt ist, immer auf das gleiche nächste Element zugreife. Also hier das Instrument, um den neuen Index zu finden, ist eine Funktion, ja, und hier unten stehen zwei. Hier sind zwei typische Funktionen, das ist vielleicht so das Klassischste. Ja, das Weiterschalten, wie viele Plätze laufe ich weiter in der Tabelle, ist hier folgende Funktion. Auch wieder eine modulare Hash-Funktion, allerdings für eine Tabelle, die 1 kleiner ist, also man nimmt M 1 kleiner als die eigentliche Breite, ja, und addiert dann wieder 1. Warum addiert man hier 1? Weil man vermeiden muss, dass dieser zusätzliche Schritt, den man macht, 0 wird.
Ja, also eigentlich liefert er so eine Modulo-Funktion Werte zwischen in dem Fall 0 und M plus 2. Ja, ich hätte aber gerne in dem Fall, dass das Ding Werte liefert zwischen 0 und M fällt. 1 und M minus 2. Ja klar, das Instrument 0 ist dann halt ein Riesenproblem. Ja, dann bin ich da.
Klar, und diese Schritte, das steht hier, diese zusätzlichen Schritte nimmt man wieder modulo der Tabellenbreite, damit man nicht auf der Tabelle raus. Ja, und hier ist mal eine andere Funktion. N' minus den Rest, den der Schlüssel K beim Teilen mit N' lässt. Und dabei kann man N jetzt wieder N' wieder eine Primzahl wählen. Und die muss kleiner sein als die Tabellenbreite. Ja, und dabei kommen auch immer Werte größer 0 raus. Hier dieser Teil liefert Werte zwischen 0 und n--1. Und wenn ich das von n- abziehe, kriege ich eben Werte zwischen n- und 1. Bringt das was? Ja, beweist durch ein Beispiel. Okay, Illustration an einem Beispiel. In diesem Beispiel werden unglücklicherweise von der modularen Hash-Funktion K modulo 7 alle 6 Schlüssel auf den gleichen Wert abgebildet. Ja, also einsortiert in die Tabelle, werden die Werte 46, 95, 39, 60, 81, 74. Die sind alle so gewählt, dass wir sie Rest 4 lassen, dann teilen wir sie. So, was passiert also? Ja, hier sind jetzt mal konstante Inkremente. Wir machen lineares Sondieren. Und zwar mit der Schrittweite 1. Jetzt kommt also die 46, lässt den Rest 4, wird auf die Stelle 4 in der Tabelle abgebildet, da ist noch nichts, da kann man die eintragen und hier in dieser Spalte ist mal angegeben die Anzahl der erforderlichen Schritte. Ein Schritt. Ja, man konnte das Element direkt eintragen. So. Jetzt kommt die 95, wird auch abgebildet auf den Index 4, da steht aber schon die 46, dann laufe ich einen Schritt weiter hier Index 5, da ist Platz, da kann ich die 95 eintragen. Ja, dann kommt die 39, lässt auch den Rest 4 beim Teilen durch 7. Muss also wieder hier schauen, da steht schon die 46, dann laufe ich 1 weiter, da steht schon die 95, dann laufe ich noch 1 weiter und da kann ich es dann eintragen. Ja, und so weiter. Das heißt, hier brauche ich 3 Schritte, für das nächste dann 4, dann 5, dann 6. Und hier ist mal angegeben, wie viele Schritte man im Schnitt machen musste. Ja, im Schnitt waren es 3,5 Schritte, die notwendig waren, um die Kollision aufzulösen. Jetzt kommt Double Hashing. Zunächst mal gilt wieder die Tabelle, die hier steht. Ja, das ist die Hash-Funktion, die uns den Hash-Index liefert. Der ist in allen Fällen 4. So, und hier steht die Funktion für die Inkremente, die wir dann verwenden. Und da ist jetzt genau dieser erste Fall gewählt. Wir machen hier den Modulus 1 kleiner und addieren dann 1. Ja, betrachten also die Reste, die beim Teilen durch 6 entstehen, und addieren darauf 1. Kommt also wieder die 46. Die kann ich direkt einordnen. Dann kommt die 95, die liefert auch den Hashwert 4. Hier ist schon besetzt durch die 46, also muss ich mir einen anderen Index suchen. Und die 95 liefert hier den schrittweiten Wert 6. Das heißt, von der 4 aus laufe ich 6 Schritte weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und trage dann an dieser Stelle, die frei ist, die 95 ein. Na, jetzt kommt die 39. Die wird auch erstmal wieder auf die 4 abgebildet. Da ist besetzt. Das heißt, ich brauche hier dieses Inkrement, das ist die 4. Und dann laufe ich eben von hier aus 4 Schritte weiter. 1, 2, 3, 4 und trage da die 39 ein. Ja, war also auch da erfolgreich im zweiten Schritt. Dann kommt die 60. Ja, die hat hier das Inkrement 1, das heißt, sie wird direkt hinter der 46 eingetragen. Ja, und hier kommt die 81. Die ist ein bisschen unglücklich, die 81, die kriegt auch das Inkrement 4, genauso wie die 39. Ja, das heißt, da haben wir den Fall, dass wir dann beim Sondieren auf einen Platz gelangen, der auch schon belegt ist, nämlich den, der von der 39 belegt ist. Und wenn ich jetzt 4 weiterlaufe, erwische ich genau die 60. Ja, das waren nämlich Modulo 7 plus 1 ist die 8. Das ist nicht teilerfremd mit 4. Ja, dann komme ich hier auf die, also von der 39 laufe ich jetzt 4 weiter, 1, 2, 3, 4, komme auf die 60. Noch eine Kollision, dann laufe ich nochmal 4 weiter, 1, 2, 3, 4 und dann habe ich das Plätzchen für die 81 gefunden. Ja, und zum Schluss kommt die 74, die kann ich wieder nach der ersten Kollision direkt einordnen. Hier stehen also die Anzahlen der Schritte, die ich machen musste, und im Schnitt sind das 2,1. Also die Idee vom Double Hashing ist, dass man das Unglück primärer Häufung gut unterdrücken kann. Ja, wenn ich das Unglück habe, dass viele Schlüssel auf dem gleichen Index abgebildet werden, dann kann ich mit Double Hashing erreichen, dass zumindest nicht beim Sondieren, beim Suchen von freien Plätzen nochmal eine Häufung auftritt. So, letzter Punkt für heute. Universelles Hashing. Wir fangen jetzt langsam an, uns mit der Theorie von Hashing auseinanderzusetzen, also Fragen zu stellen, was ist eigentlich im Allgemeinen zu erreichen mit Hashing, was kann ich erwarten, was kann ich nicht erwarten. Hier sind zwei theoretische Ergebnisse, die wir nicht beweisen, die aber, denke ich, intuitiv recht klar sind. Erstens, jede
endliche Menge von Schlüsseln kann ich eine perfekte Hash-Funktion anbieten. Ja, also eine Hash-Funktion, die zumindest wenn die Tabelle groß genug ist, überhaupt keine Kollisionen erzeugt. Oder ansonsten gleichmäßig die Schlüssel verteilt oder überall gleichmäßig Funktionen erzeugt. Ja, ich kann die Hash-Funktion im allergrößten Notfall einfach als Tabelle hinschreiben. Ja. Also das ist theoretisch jetzt nicht besonders spannend. Natürlich gibt es eine neue Hash-Funktion. Das andere ist ein bisschen interessanter. Ja, umgekehrt, wenn ich mir die Hash-Funktion vorgebe, gebe mir eine Hash-Funktion vor, sagen wir mal für die natürlichen Zahlen, dann kann ich immer eine Schlüsselmenge konstruieren, die zu vielen Kollisionen führt. Ja, wir hatten gerade so ein Beispiel, ich nehme mal als Hash-Funktion Modulo 7, ja, dann brauche ich mir nur Zahlen zu suchen, die beim Teilen durch 7 den gleichen Wert lassen, dann habe ich ganz viele Kollisionen. Ja, und ganz grundsätzlich kann ich mir ja immer die Funktion angucken, kann mir angucken, für was für Eingabewerte liefert die den gleichen Wert zurück. Ja, und dann nehme ich eben eine Schlüsselmenge aus diesem Wert. Das heißt, ich finde für jede Hash-Funktion eine Schlüsselmenge, die für die Hash-Funktion zu einer schlechten Hash-Funktion. Betrachte ich mal eine große Menge von Hash-Funktionen und stelle folgende Frage. Wenn ich nicht weiß, wie die Schlüssel verteilt sind, ich betrachte diese große Menge von Hash-Funktionen und nehme zufällig irgendeine dieser Hash-Funktionen aus dieser Menge von Hash-Funktionen heraus, ist es dann möglich, dass ich die Klasse von Hash-Funktionen so aufgebaut habe, dass bei zufälliger Wahl von irgendeiner Hash-Funktion diese Funktion mit den Schlüsseln was Gutes macht. Ja, ich versuche also jetzt den Fall zu konstruieren, der zwischen diesen beiden Extremen liegt. Ich gebe mir nicht die Schlüssel vor und sage, ich finde eine perfekte Hash-Funktion, das geht, das ist klar. Ich gebe mir auch nicht die Hash-Funktion vor und sage, kann ich dafür Schlüssel finden, die die Hash-Funktion kaputt machen? Das geht auch, ist klar. Sondern ich betrachte eine Menge von Hash-Funktionen und eine Menge von Schlüsseln und sage, wenn ich für die ich eine Hash-Funktion auswähle, zufällig, ist sie dann im Schnitt gut. Ja, und wie muss so eine Menge von Hash-Funktionen aussehen? Okay, und es gibt dazu ein Ergebnis, und das ist eben ganz schön. Also, wir teilen mit I die Menge der Indizes, die bisher. Und wir zeigen mit groß H eine ganze Menge von Hash-Funktionen, die eben Schlüssel K auf Indizes I abbildet. Und diese Klasse von Hash-Funktionen, die nennen wir universell, wenn folgende Eigenschaft gilt. Für zwei verschiedene Schlüssel, x und y, zählen wir jetzt, wie oft es zu Kollisionen kommt. Ja, wir nehmen irgendeine Funktion klein h aus der Menge der Hash-Funktionen und zählen die Anzahl der Kollisionen. Und diese Zahl der Kollisionen, die soll kleiner sein als das Verhältnis der Anzahl der Hash-Funktionen zur Anzahl der Indizes. Ja, dann heißt diese Klasse universell. Das heißt, das kann man auch andersrum formulieren. Ich betrachte ein paar von Schlüsseln, x und y.
führt zu einer Kollision für diese beiden Schlüssel. Das heißt, wir geben ein K von zwei verschiedenen Schlüsseln und ich wähle jetzt aus meiner Menge von Hashfunktionen zufällig eine aus, dann ist die Chance, dass es zu einer Kollision kommt für mein gewähltes Schlüsselpaar XY, halbwegs weg. Ja, die Anzahl der Hashfunktionen durch die Anzahl der Indizes.
So, und jetzt ist die Frage, ob es eben geeignete universelle Hashfunktionen gibt,
ja, bei denen tatsächlich die Menge der Funktionen relativ klein ist
für einen relativ breiten Indexbereich. Ja, das würde ja nämlich heißen,
also sagen wir mal, ich finde nur eine Klasse von Hashfunktionen, ja, und da sind nur 12 Hashfunktionen drin und ich sortiere dann 100 Schlüssel, ja, dann kann ich eine zufällige Hashfunktion aussuchen. Erreichen, dass für ein beliebiges Paar XY die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Kollision kommt,
1/1200 ist.
Ja, für ein beliebiges Paar XY ist die Wahrscheinlichkeit, auf dem gleichen Index abgebildet zu werden,
kleiner oder gleich 1 durch n. Da ich immer eine Hashfunktion zufällig wählen kann und eben höchstens der m-te Teil aus diesen ganzen Hashfunktionen auf H zu einer Kollision kommt. Ja, wenn also zumindest meine Schlüsselmenge kleiner als, also die Menge der Schlüssel kleiner als die Anzahl der Plätze ist, so habe ich als Erwartungswert für die Kollision fast genau die Anzahl der Schlüssel durch die Anzahl der Plätze in dem Array. Und das Schöne ist, es gibt solche Klassen von Hashfunktionen. Ja, wir nehmen mal an, wir betrachten hier eine Menge von Ganzzahlen, 0 bis p minus 1, p ist eine Primzahl. Und hier ist so eine Klasse von Hashfunktionen, die ist parametrisiert über die Parameter a und b. A und b liegen zwischen 0 einschließlich und p der Primzahl ausschließlich. Und dann betrachte ich hier diese Linearkombination, also gehasht wird dieser Wert x und ich betrachte Werte ax plus b.
Die nehme ich erstmal modulo p
und das stecke ich dann in meine Tabelle der Größe m. Ja, und jetzt habe ich eine über zwei Parameter parametrisierte Klasse von Hashfunktionen, ja, also je nach Wahl von A und B gibt es eine andere Hashfunktion und man kann beweisen, das machen wir hier nicht, dass die eben diese Eigenschaft hat, dass ich für zwei Schlüssel, für zwei vorgegebene Schlüssel, zufällig A und B auswählen kann und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese zwei Schlüssel X und Y kollidieren, wenn ich A und B zufällig gewählt habe, kleiner als 1 durch n. Ja, das ist ein recht starkes Resultat in Bezug auf Hashing. Das heißt nämlich, ich kann für jede Menge von Schlüsseln in einem definierten Wertebereich Hashfunktionen finden, für die ich erwarten kann, dass es zu wenig Kollisionen kommt. Ja, und natürlich macht man das in der Praxis nicht so. Natürlich macht man es in der Praxis nicht so, dass man anfängt und dann irgendwann schuppen muss. Zufällig eine Hashfunktion wählt, sondern man wählt die Hashfunktion fest und hofft von den Schlüsseln, dass die zufällig verteilt sind. Ja, und dann gilt die gleiche Aussage. Sind die Schlüssel zufällig verteilt, dann habe ich die Eigenschaft, dass ich wenig Kollisionen erwarten darf für alle diese Hash-Funktionen. So. Und für die weitere Analyse von den Hash-Funktionen brauchen wir noch ein paar Grundbegriffe aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung, und das verschiebe ich gerne auf den nächsten Mittwoch. Vielen Dank.